Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Verstärkung. Guten Abend, liebe Anna.
Guten Abend, lieber Tom. Ich muss mich an dieser Stelle direkt entschuldigen. Ich habe das Memo nicht bekommen, in dem stand, heute Abend wird um Abendgarderobe gebeten.
So, das hast du wahrscheinlich nicht bekommen, weil wir im Augenblick, also ich gefühlt, 800 Mails am Tag mehr bekomme als sonst schon. Neben 40 bis 50 WhatsApps, SMSen und Anrufen, in denen es heißt, doch nicht 14:40, sondern 13:20, kannst du den Film um 9:35 Uhr gucken und dann vielleicht um 15:40 Uhr nochmal wieder herkommen. So ist das, wenn Berlinale ist.
Aber du hast dich heute im Gegensatz zu mir schick gemacht, denn um das kurz zu beschreiben, du trägst deinen Kommunionsanzug, ein gebügeltes Hemd und die Krawatte.
Und das, obwohl ich nicht mal katholisch bin.
Ich habe Schuhe an, auf denen Farbflecken drauf sind, eine Jeans mit Löchern und ein ausgewaschenes T-Shirt. Willkommen in meiner Welt.
Erklärt sich darüber, dass ich heute Abend zu Willem Dafoe gehe, noch nach der Sendung, der einen Ehrenbär überreicht bekommt, du dich aber nur in ein dunkles Kino zu Herrn Soderbergh setzt.
Ja, und seinem Film, den er auf einem iPhone gedreht hat.
Ganz genau. Es gibt eine Menge zu bereden in dieser einen Stunde Film. Die 68. Berlinale läuft zurzeit. Die ersten 6 Tage haben wir hinter uns und schon eine ganze Menge gesehen. Was wir gesehen haben, daran möchten wir euch in dieser einen Stunde sehr gerne teilhaben lassen. Vorhang auf, Bühne frei, Berlinale Spezial.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ja immer erstaunlich, ne? Also wie schnell die Zeit dann doch rumgeht. Irgendwie ist es dann nach wochenlangem Warten und Vorbereiten, ist dann dieser Donnerstag, an dem die Berlinale beginnt. Und dann passiert irgendwas mit einem und zack, ist Dienstagabend und wir sitzen hier, Anna.
Das ist verrückt, ne? Was hast du die letzten 5 Tage so gemacht?
Ich war auch ein bisschen im Kino gewesen, hier und da, hab Menschen getroffen, also eher zufällig, so aus der Filmbranche.
Wie viele Filme hast du gesehen?
1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Du wahrscheinlich mehr,
auf wie viele,
ne?
Partys warst du?
1, 2, 3, 4, 5.
Warte, ich muss jetzt auch mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Boah, du guckst 11, ja immer noch viel
12,
mehr.
13, 14. 14 Filme, eine Party.
Du hast 14 Filme gesehen.
Ja.
Eine Party, okay.
Ja.
Da
finde den Fehler.
Ja, gut. Das ist richtig. Aber man muss sich ja auch ein bisschen aufteilen auf so einer Berlinale. Ne? Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, um gleich mal die Klischeekiste aufzureißen. Die einen, so wie du, dann, die konzentrieren sich dann eher aufs Wesentliche, aufs Filme gucken. Und ich gucke auch Filme und gucke aber vor allen Dingen, dass ich abends nicht zu kurz komme.
Ja, ne? Jeder so, wie er kann.
So, weißt du? Lass uns über das reden, was wir gesehen haben. Da kommt ja einiges dann schon zusammen. Gemeinsam haben wir auch vieles gesehen. Natürlich den schon mit Spannung erwarteten Eröffnungsfilm haben wir noch nie gehabt auf der Berlinale. Ein Animationsfilm als Eröffnungsfilm. Wes Anderson hingegen hat die Berlinale durchaus schon eröffnet.
Grand Budapest Hotel vor
gar nicht so lange her. Genau.
3 oder 4 Jahre ist es her.
Ja. Der war von der Machart her Isle of Dogs eigentlich so, wie er auch schon der fantastische Mr. Fox gemacht hat, nämlich Stop-Motion-Animation mit aufwendig gestalteten Puppen.
Hunden.
Hunden in diesem Fall.
Ja, sehr liebevoll gemacht und also visuell hat Wes Anderson uns definitiv nicht enttäuscht, denn Isle of Dogs ist doch sehr, sehr schön anzuschauen. Es ist allerdings nicht so bunt wie der fantastische Mr. Fox oder auch wie Grand Budapest Hotel, sondern eher grau und trist. Das ist einfach dem Setting geschuldet. Der Film spielt nämlich auf einer Müllinsel, der Trash Island, in einer japanischen fiktiven Megacity in der nahen Zukunft. Und auf dieser Insel regieren mehr oder weniger die Hunde. Und ein Junge kommt dort an, um seinen verschollenen Haushund zu suchen.
Genau.
Und der mehr oder weniger sowas wie Patient X war. Denn auf dieser Insel sind halt einfach alle Hunde, werden dort abgeliefert, die krank, verseucht etc. sind.
Mhm.
Die Stimmung ist also nicht ganz so rosig. Und das Ganze ist so eine Abenteuergeschichte, weil sich dieser Junge, Akira heißt er, mit den 4 Haupthunden auf den Weg macht, eben den vermissten Hund zu suchen. Und das ist so eine Reise zu sich selbst.
Was Wes Anderson ganz interessant gelöst hat in diesem Film ist, dass man die Menschen in dem Film eigentlich gar nicht verstehen kann, weil sie halt etwas Asiatisches sprechen. Ich weiß nicht, ob das wirklich japanisch gewesen ist oder ob er da wirklich so ein richtiges Kauderwelsch draus gemacht hat, während die Hunde alle sehr prominent besetzt in wirklich ganz, ganz klaren, reinen Worten reden. Also die Hunde unterhalten sich wie Menschen miteinander und die Menschen, die reden, versteht man eigentlich gar nicht. Quasi aus der Sicht der Hunde erzählt.
Ja, und das ist auch schon so ein bisschen das erste Problem, was ich mit diesem Film hatte, denn es sind 4 Haupthunde und diese 4 Haupthunde sind, warum auch immer, alle Männer. Sie werden gesprochen von Bill Murray, von Jeff Goldblum, von Liev Schreiber und von Bryan Cranston. Und es gibt natürlich auch weibliche Hunde in diesem Film. Das sind aber die Nebenfiguren, Tilda Swinton als Mops, Scarlett Johansson als Projektionsfläche der Fortpflanzung, die dann irgendwann auch noch mit ihren Bällen jonglieren darf. Und Greta Gerwig als menschliche amerikanische Austauschschülerin, die dann auch noch die Revolution anzettelt. Nächste Problem, was ich mit dem Film habe, weil der Japaner an sich einfach zu blöd dazu ist, deswegen muss der amerikanische die amerikanische Austauschstudentin kommen und das machen. Und das, wo ich auch so dachte, wir sind doch eigentlich schon weiter, warum müssen das alles Männer sein? Mhm. Könnte daran liegen, dass auch Männer das Drehbuch geschrieben haben, so ein bisschen als Wes Anderson und seine Jungs, als Gang zusammen. Aber naja, also war auf alle Fälle ein Eröffnungsfilm, der mich nicht wirklich hundertprozentig überzeugt hat.
Ich hatte ein Problem mit der Erzählgeschwindigkeit, du hast eben schon angesprochen. Die Dynamik ist eine ganz andere als bei der fantastische Mr. Fox. Ich hatte beim Sehen der Bilder die ganze Zeit im Hinterkopf so ein Ding, 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 ding. Das war so die Erzählgeschwindigkeit. Also sehr, auch die Dialoge sehr trocken, fast schon Klarraumdialoge, also wie in einem schalldichten Raum, in einem Aufnahmestudio gesprochen, hat mich auch immer wieder ein bisschen davon abgehalten, wirklich eintauchen zu können.
Ja, 2 Euro in die Karlauer Kasse, dem Film fehlt der Biss.
So, damit haben wir alles gesagt, was es zum Eröffnungsfilm im Nachhinein zu sagen gibt. Das nächste, was ich gesehen habe, war Damsel, ein Film, auf den ich sehr gespannt war, nämlich eine Western-Groteske letzten Endes. Es geht um einen jungen Cowboy, darf man fast nicht sagen, sondern einfach einen jungen Mann im Wilden Westen, gespielt von Robert Pattinson, der sich aufmacht in die amerikanischen Weiten des Westens, um Penelope zu finden, die Liebe seines Lebens, die er heiraten will, die aber entführt worden ist. Er macht sich auf den Weg mit einer Flinte auf dem Rücken, darüber seine Gitarre auf dem Rücken und an der Leine führt er ein Zwergpony mit sich. Das soll das Hochzeitsgeschenk sein. Das Ganze entspinnt sich als wirklich groteske Western-Parodie, ganz schwer zu greifen, zumindest in den ersten 30, 40 Minuten, wenn man sich fragt, was die beiden Regiebrüder David und Nathan Zellner eigentlich von einem wollen. Pattinson kommt dann in so eine staubige Wildwest-Kneipe und bestellt ein Bier, aber es gibt kein Bier, er kriegt einen Schnaps und nippt dann so einmal an dem Schnaps und verzieht das Gesicht wirklich, also ganz Western-untypisch. Die Kerle in dem Film sowieso alle, sagen wir mal, Weicheier und untaugliche, höchstens Pseudomachos, und die Penelope, um die es geht, die er also für verschleppt und entführt hält, entpuppt sich dann letzten Endes als so eine Art Jeanne d'Arc des Wilden Westens, nochmal besonders witzig dadurch, dass Mia Wasikowska sie spielt, die nun wirklich keine Amazone im klassischen Sinne ist, sondern ja eigentlich eher äußerlich so die Gestalt eines zerbrechlichen Mädchens abgibt, die aber tatsächlich so dann die Hosen komplett anhat in diesem Western. Sehr absurd, sehr grotesk. Ich fand streckenweise sogar Monty Python-esque. So ein Humor, wie ich mir einen modernen Monty Python Western vorstellen würde, inklusive absurder Explosionen und natürlich auch noch eines einzelnen Indianers, der dann auftaucht. Die beiden Zellner-Brüder, auch beide in sehr lustigen Nebenrollen. Der hat mir großen Spaß gemacht, der Film. Ich weiß nicht, ob der wirklich ein großes Publikum finden kann. Vielleicht ist er dafür einfach zu durchgeknallt. Geht zu sehr ins Absurde, aber es hat großen Spaß sich gemacht, diesen Film anzugucken.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne gesehen. Ich konnte aber nicht. Und ich finde meine Ausrede, warum ich Damsel verpasst habe, unglaublich gut, weil ich hatte ja ein Date mit Bill Murray. Und deswegen kam Damsel und ich nicht zusammen.
Verstehe.
Weil Bill Murray mich hat auch warten lassen. Der kam nämlich im Interview, also der war zusammen mit Bob Balaban, eigentlich gepaart, wie das bei uns immer so heißt.
Ja.
Und Bill Murray war nicht da und er kam nicht. Und wir haben dann einfach angefangen und nach einer Viertelstunde tauchte er einfach auf.
Well, if one of you were late, I certainly wouldn't pick you out. I wouldn't single you out for criticism. I'd say, There's someone having kind of a relaxed time at a film festival.
Welcome, Mr. America.
I was in my room trying to think about packing. Thanks very much. I'm Bill.
Ja, er hat sich dann wenigstens noch mal kurz höflich vorgestellt und um ehrlich zu sein, sah er aus, als käme er gerade von einem Angelausflug. Der hatte nämlich irgendwie so eine Schlaghosen-Jeans an, ein ausgewaschenes T-Shirt und eine khakifarbene Weste. Es fehlte wirklich nur noch der Hut. Und dann hat er sich irgendwie kurz vorher Augentropfen reingemacht und hat nicht wirklich was gesehen. Und nachdem er alle mit Handschlag begrüßt hat, hat er erstmal eine ganze Wasserflasche über sich gekippt.
Now I kick that bottle over.
We could send a dog to get it.
The entire bottle on my chair.
Anybody got a towel?
Ja, er war wirklich von oben bis unten nass. Es hat sich alles in seinem Schritt ergossen und der Stuhl war nass. Also, er kommt eine Viertelstunde zu spät, sorgt für Chaos, steht auf, bringt den Stuhl weg, holt sich einen neuen Stuhl, setzt sich wieder hin und erzählt dann wenigstens noch ein bisschen was über die Synchronarbeiten.
You couldn't help but start doing things like, I think, I kind of remember people taking things in their teeth. No one brought their own dog toys or anything like that, or bones.
And you can't hold anything.
And people may have tried to lick themselves or something, but I'm not sure that happened. There's a suspect, but I don't think that person was there. So I think we're okay.
Ja, so ganz Method-Acting-mäßig waren sie im Synchronstudio dann doch nicht. Und was ich wirklich spannend fand, die haben fürs ganze Einsprechen nur mehr oder weniger ein oder zwei Tage gebraucht. Also relativ schnell, wenn man sich mal überlegt, dass Wes Anderson 4 Jahre an dem Film saß.
Ja, das ist allerdings richtig. Während du dich mit denen treffen durftest, hatte ich also das Vergnügen, mir diesen durchgeknallten Western anzugucken, um danach mit den Machern zu quatschen, David und Nathan Zellner, und auch mit Mia Wasikowska. Denn was auch ein ganz interessanter Schachzug ist in diesem Film, habe ich so bisher auch selten gesehen. Mia Wasikowska und Robert Pattinson spielen die Hauptrollen. Sie begegnen sich aber im Film tatsächlich nur ein einziges Mal und das dann selbstverständlich in der Schlüsselszene des Films. Das ist auch was gewesen, was Mia Wasikowska eine wirkliche Herausforderung fand.
Yeah, it was, I mean, I think it's such a bold structural thing. I don't feel like I've seen a film where you kind of follow one character and halfway through you change and follow the next. But that scene in the middle is just so fun. If the whole film was just that scene, I would have done it. I had a great time. Like, that was such a draw.
Ich möchte da nicht zu viel spoilern, aber es handelt sich um eine Szene, in der sich Mia Wasikowska, stellt's euch bitte bildlich vor, und Robert Pattinson eine richtig saftige Schlägerei miteinander liefern.
Ich weiß sehr, genau, wer gewinnt.
Sehr, sehr, sehr lustig, wirklich. Also ein Film, den ich toll fand, wo ich drauf warte, dass er in die Kinos kommt. Bisschen anders ging es mir bei Black 47. Ist ein Film, der auch im Wettbewerb läuft dieses Jahr, allerdings außer Konkurrenz, und das völlig zu Recht. Ich war ein bisschen angefixt, unter anderem wegen Hugo Weaving und Jim Broadbent, also tatsächlich auch mit starken Schauspielern besetzt. Es geht um die große Hungersnot in Irland 1847. Ein junger Soldat, der von der britischen Armee getürmt ist, also ein Fahnenflüchtling, kommt nach Hause, nach Irland. Seine ganze Familie ist tot, verhungert, und der Landlord, gespielt von Jim Broadbent, ist quasi schuld daran. Es gibt nichts mehr zu essen für alle, und dieser Heimkehrer fängt dann an und richtet so ein Rache-Blutbad an, weil er versucht, alle, die er dafür verantwortlich hält, zur Strecke zu bringen, ist gleichzeitig dadurch natürlich auch auf der Flucht vor der damaligen Polizei, vor einem Marshall im Auftrag seiner Majestät. Den spielt Hugo Weaving. Und während ich gedacht hatte, in diesem Historiendrama wirklich was über die Hintergründe dieser wahnsinnig krassen, viele, viele Todesopfer fordernden Hungersnot zu erfahren, die es damals gab, ist das nur so eine ganz schwache Rahmenhandlung vor dieser eigentlichen Rache-Story, die wir filmisch ähnlich aus den 80ern kennen, mit Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Also Familie tot und der kräftige, muskulöse Mann, der nur ein Messer zwischen den Zähnen braucht, rächt sich an allen, während dieser eine Polizist ihm auf der Spur ist, aber immer so einen halben Meter dahinter, immer so eine halbe Stunde zu spät kommt, und das Ganze in so einer Pappmaché-Kulisse. Das war ganz furchtbar. Man sieht die regelmäßig in Richtung einer gemalten Wand reiten. Ganz schlimm. Und wenn ich schon eine Hungersnot darstelle, mit Statisten immer am Wegesrand, das waren die einzigen, die auf diese Hungersnot hingewiesen haben, dann suche ich mir vielleicht auch Leute, die ein bisschen nach Hungersnot aussehen, und male ihnen nicht nur mit schwarzer Farbe so Falten ins Gesicht. Das fand ich also einfach viel zu wenig, viel zu lieblos. Insofern Black 47, ein Film, wenn er irgendwann ins Kino kommt, dann könnt ihr wirklich dran vorbeilaufen.
Das ist auch mal immerhin schon mal gut zu wissen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Manchmal gibt es halt einfach so Situationen auf der Berlinale, da kann man dann gar nicht so wahnsinnig viel dran oder gegen machen. Dann kann man einen Film nicht gucken, weil man was anderes machen muss. Weil man entweder gerade zu einem Interview muss oder sich auf den Weg machen muss zu einem Interview. Oder zwischendurch müssen wir ja auch mal senden. Haben
oder
unsere
schlafen.
Termine im Radio, müssen erzählen, was wir gesehen haben. Oder, wie Anna sagt, müssen zwischendurch mal schlafen. Und manchmal verpasst man dann Filme, bei denen es einem wirklich leid tut und weh tut. Mir ging das so mit Utøya. Ein Film, den ich natürlich wahnsinnig gerne gesehen hätte, konnte ich bisher nicht. Es gibt Gott sei Dank noch ein paar Gelegenheiten auf der Berlinale. Aber Anna, du hast ihn gesehen. Und ich habe dich nach dem Film getroffen. Da haben wir uns gesehen. Und ich meine, du wärst noch ein bisschen blass um die Nase gewesen.
Ja, ich... Tatsächlich, ist es ein Film, der einen so schnell nicht mehr loslässt oder wahrscheinlich ja gar nicht mehr loslässt, weil er wirklich sehr, sehr krass ist, sehr, sehr extrem. Und die Reaktionen auf diesen Film sind auch auf der Berlinale ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt eigentlich, man kann den Film nicht so ganz okay finden, das geht glaube ich nicht. Man kann ihn entweder abgrundtief hassen, das tun sehr, sehr viele, oder einfach nicht gut finden aus moralischen und ethischen Gründen, und das kann ich auch nachvollziehen. Oder aber man lässt sich darauf ein, weil dieser Film mehr oder weniger wirklich ein Experiment ist. Utøya am 22. Juli 2011 beginnt mit dokumentarischen Bildern aus der Innenstadt von Oslo. Man sieht die Bomben, die Explosionen, mhm. Und dann gibt es einen relativ harten Schnitt. Und das ist auch der einzige Schnitt, den es in diesem Film gibt, denn die nächsten, ich würde jetzt mal sagen, 83 Minuten, das sind 72 Minuten in Echtzeit, sind eine einzige lange Plansequenz. Mhm. Ein Film, der komplett ohne Schnitt auskommt und der komplett bei einer Figur bleibt, nämlich einem Opfer, einem 19-jährigen Mädchen, Kaya. Und wir sehen sie das erste Mal, da guckt sie mehr oder weniger direkt in die Kamera und sagt, du kannst das nicht verstehen. Und das bringt diesen Film schon sehr, sehr gut auf den Punkt, denn das, was danach kommt, das kann man eigentlich auch nicht verstehen, wenn man nicht dabei war, und man möchte es keinem Menschen wünschen, dabei gewesen zu sein.
Ja.
Denn die Kamera bleibt dann komplett bei ihr und es löst sich auf. Sie spricht mit ihrer Mutter. Die streiten sich irgendwie am Telefon und die Mutter sagt zu ihr irgendwie noch, guck mal nach deiner Schwester.
Ja.
Und man sieht so eine Gruppe junger Menschen auf einem Zeltplatz. Da steht ein Zelt neben dem anderen. Die haben Spaß und irgendwann hört man in der Ferne eine Detonation und sie denkt halt irgendwie auch, es ist ein Feuerwerk oder sowas. Dann geht sie irgendwie noch ins Zelt, streitet sich mit ihrer Schwester, geht zurück. Dann essen die Waffeln. Die haben alle schon davon erfahren, was in Stockholm passiert ist, was in Oslo passiert ist. Und die versuchen irgendwie ein Gespür dafür zu kriegen, ihre Eltern zu erreichen. War das jetzt Al-Qaida? War das ein Anschlag? Und dann knallt's auf der Insel und sie sind irritiert und dann bricht Panik aus. Sie rennen erst in ein Holzhaus, dann kommen diese Schüsse immer näher und sie flüchten sich in den Wald. Sie ist mit einer Gruppe von Freunden zusammen. Sie überlegen, was machen sie? Gehen sie, bleiben sie da? Gehen sie weiter in den Wald? Versuchen sie ins Wasser zu gehen und aufs Festland zu schwimmen? Dann sucht Kaya weiter ihre Schwester, geht zurück auf den Zeltplatz und die Kamera ist wirklich immer dabei, rennt ihr entweder hinterher oder ist wirklich ganz, ganz nah an ihr dran, und als sie dann im Zelt ist, gibt's auf einmal wieder, da sind die Schüsse auf einmal näher und du sitzt wirklich da und das ist eine so merkwürdige Stimmung.
Ich denke, eine große Herausforderung wird gewesen sein, es zu schaffen, um dieses Gefühl nachempfindbar zu machen, von dem du sprichst, dass du als Zuschauer vergisst, zu wissen, was du weißt. Denn die in dem Augenblick auf der Insel wussten ja gar nicht, was
ja,
passiert.
Ja, also durch diese wackelige Handkamera und durch diese, dass sie wirklich auf Schritt und Tritt hinter Kaya hinterher rennt ja teilweise, hast du wirklich ein absolutes Gefühl der Orientierungslosigkeit,
ja,
und auch der Panik, weil du die ganze Zeit darauf wartest, dass Breivik irgendwie auftaucht, und das tut er nicht. Und ich habe das tatsächlich heute Morgen mit einer Kollegin im Kino probiert, dass wir mal versucht haben, die Geografie dieser Insel aufzumalen, so wie wir es verstanden haben. Und unsere Inseln sahen komplett anders aus. Wir haben das alles ganz anders wahrgenommen, einfach weil der Film überhaupt keine Anhaltspunkte bietet. Und es gibt dann aber wirklich so Momente, also sie trifft dann auf andere Kinder und es gibt auch Tote. Aber wie diese Toten auch, also wie das alles inszeniert ist, und das ist schon, ja, behutsam ist das falsche Wort, weil es geht wirklich, also es geht unter die Haut und es geht ins Mark. Und es gibt dann aber auch so in Anführungsstrichen inszenatorische Glücksfälle, das kann man, also dadurch, dass es ohne Schnitt ist, lässt sich das nicht planen. In dem Moment, in dem sie ein Mädchen beim Sterben begleitet, die in die Schulter geschossen wurde und wirklich, man weiß, die macht nicht mehr lange, setzt sich eine Mücke auf ihren Arm und die Kamera sucht wirklich diese Mücke, fokussiert diese Mücke und die Mücke läuft irgendwie über ihre Hand und geht dann wieder auf ihr Gesicht und sie rennt dann irgendwann weiter und ist am Ende dann auch in diesen Felsen und versucht sich zu verstecken, trifft andere und das ist wirklich, das ist richtig, richtig krass.
Die Protagonistin Kaya, ist die fiktiv oder hat es die wirklich gegeben?
Nein, alle Figuren, die in dem Film vorkommen, sind fiktiv.
Ja.
Der Regisseur hat allerdings natürlich mit Überlebenden gesprochen und es ist so ein Konglomerat aus Erfahrungsberichten und dieses, du kannst es nicht verstehen, was am Anfang fällt, das fasst eigentlich diesen Film zusammen. Und es gibt halt im Moment diese große Diskussion, warum viele den Film nicht mögen, ist halt dieses Erlebniskino, dass es halt komplett die Opferseite ist und so ein bisschen, mich hat das auch an ein Computerspiel erinnert einfach. Du bist dem ausgeliefert, hilflos ausgeliefert als Zuschauer und du weißt eigentlich auch von der ersten Minute an, wie der Film ausgeht, was es noch unerträglicher werden lässt, weil du auch den Moment die ganze Zeit wartest. Und dadurch, dass er einfach den Opfern das Gesicht gibt und den Täter bis auf einen Moment komplett ausblendet, ist das natürlich Aufarbeitung. Es ist die Frage, ist das zu früh? 6 Jahre beziehungsweise 7 Jahre danach. Es gab schon Vorführungen für Opfer, die gesagt haben, endlich, also wir können nicht darüber reden, wir müssten darüber reden, aber wenn man diesen Film gesehen hat, dann versteht man, warum wir nicht darüber reden können. Und dadurch, dass es wirklich eine fiktive Person ist, wird hier keiner zum Helden stilisiert. Natürlich ist Kaya Projektionsfläche und Identifikationsfigur,
ja,
aber die wird auch so toll gespielt von der Hauptdarstellerin. Das sind alles Laien und dieser Druck, der auch auf den Schauspielern gelastet haben muss, einfach sowas Emotionales, diese Tour de France über 72 Minuten zu spielen, mit diesem Wissen um das, was da auf der Insel passiert ist. Es gab 69 Tote und wir sehen einige davon. Und das ist wirklich richtig, richtig krass, geht unter die Haut, das ist bewegend. Und ich finde es aber auch gut, dass es einen Film darüber gibt.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Nach dem Ytö-Jahr, von eben hatte ich gesagt, dass wir zu etwas Lustigerem kommen, was wir heute gesehen haben, heute Morgen um 9, das stimmt auch. Da gab es nämlich einen Film zu sehen,
Mach mein Mikro ruhig zu, ist okay, ich habe den Film ja auch nicht gesehen, du hast vollkommen recht.
Da gab es einen Film zu sehen, der von 0 auf 100 ungefähr 1,2 Sekunden braucht, mit dieser Geschwindigkeit erstmal voranrast und dann langsam das Tempo rausnimmt, damit man versteht, worum es überhaupt geht. Die Rede ist vom neuen Film von Gus Van Sant, der hat Good Will Hunting gemacht und Milk gemacht. Und jetzt einen Film rausgebracht über einen jungen Mann, einen schweren Alkoholiker, der heißt John, wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und der beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag nur damit, sich komplett zuzureißen. Also die wichtigste Frage ist, wo es die nächste Flasche Schnaps hergibt und wie man sie möglichst schnell austrinken kann. Er geht von Party zu Party und säuft wirklich wie ein Fass ohne Boden. Es geht immer nur rein und rein und rein. Lernt dann so einen windigen Typen kennen, gespielt von Jack Black. Die beiden hauen sich auf einer Party so richtig weg, bis nichts mehr geht. Mit von einer Party zum nächsten Fahren aus dem fahrenden Auto kotzen. Das volle Programm, bis es dann, man sieht es eigentlich kommen, bis es dann zu diesem Verkehrsunfall kommt und während Jack Black nur 2, 3 Schrammen abbekommt, ist die Figur, die Joaquin Phoenix spielt, eben dieser John, Querschnitt gelähmt. Ab diesem Zeitpunkt und muss mit dieser Situation zurechtkommen und fängt dann tatsächlich auch an, sein Leben zum allerersten Mal überhaupt ein bisschen zu überdenken. Schließt sich so einer anonymen Alkoholikertruppe an, die geleitet wird von einem Jonah Hill, der aussieht wie Jesus. Also Jonah Hill mit langem blonden Haar und blondem Bart, also dunkelblond und so immer so weißen Leinengewändern, also so ganz klassische Guru-Figur, natürlich auch ehemaliger Alkoholiker und Leader dieser vollkommen durchgeknallten Gruppe, wo neben John im Rollstuhl auch Beth Ditto mit Herzkrebs drin sitzt. Und unter anderem auch Udo Kier, wenn ihr euch erinnert, der deutsche Hollywood-Export, der seit 50 Jahren, glaube ich, mittlerweile da drüben Filme dreht. Eine völlig zusammengewürfelte, wahnsinnige Truppe. Und da entspinnen sich natürlich jetzt die diversen Verbindungen zwischen den Charakteren, Freundschaften, Feindschaften, genauso auf der anderen Seite. Und was Gus Van Sant macht, ist, er benutzt ganz kleine Mittel nur, um dieser Tragikomödie das Komödiantische aufzudrücken und macht das wahnsinnig schlau. Zum Beispiel dieser Rollstuhl, in dem Joaquin Phoenix sitzt, ist so ein elektrischer Rollstuhl, den er gerade mal so mit einer Hand bedienen kann. Und der hat ungefähr Go-Kart-Geschwindigkeit. Das heißt, dieser Elektrorollstuhl ist so schnell, dass man permanent das Gefühl hat, wenn Joaquin Phoenix damit unterwegs ist, als wäre im Zeitraffer gedreht worden, ist aber gar nicht. Der fährt halt auch permanent irgendwo gegen. Manchmal übersieht er auch einen Bordstein und fliegt dann so 3-4 Meter nach vorne aus seinem Rollstuhl und liegt quer auf der Straße. Das ist aber alles, bitte nicht falsch verstehen, kein sich lustig machen über Menschen mit Behinderung, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, die Absurdität nochmal herauszukehren, in der sich dieser John befindet, weil es der klassische Typ ist, an seiner Situation sind komplett die anderen schuld, er kann nichts dafür, er ist der arme Kerl, der ins Heim geschoben worden ist als Kind, er ist der arme Kerl, der querschnittgelähmt ist, er kann sowieso für gar nichts und er fängt dann an, so ganz sarkastische Krickel-Krackel-Comics zu zeichnen, in denen er quasi seine Lebenssituation ausdrückt. Ich musste da wieder so ein Terminding nach einer guten Stunde raus, bin sehr gespannt darauf, diesen Film zu Ende zu gucken. Neben Jonah Hill und neben Beth Ditto und neben Udo Kier spielt auch Rooney Mara noch mit. Also wirklich interessant und wenn man auf so bösen Humor steht, auf sarkastischen Humor steht, auch wirklich sehr lustig. Im Gegensatz zu 7 Tage in Entebbe, Anna, der war nicht so lustig.
Beruht auf einer wahren Begebenheit, ist der neue Film von José Padilla. Das ist ein Goldener Bär-Gewinner, der 2008 für Tropa de Elita, einem brasilianischen Favela-Thriller, den Goldenen Bären bekommen. Und der macht hier jetzt, und es ist eine seiner Stärken, er ist eigentlich ist von Hause aus Dokumentarfilmer.
Und er ist der Macher von Narcos.
Und hat Narcos gemacht, jetzt einen Polit-Thriller gemacht, der 1976 spielt. Von einem Fall, der bei uns in Deutschland, oder ich würde jetzt einfach mal behaupten, in unserer Generation nicht ganz so bekannt ist, weil das so ein bisschen von der Landshut dominiert wurde.
Absolut.
Eine Flugzeugentführung, eine Air France-Maschine, die von Tel Aviv nach Paris unterwegs war im Sommer 76 und die von 4 Terroristen entführt wurde, unter anderem von 2 Deutschen.
Richtig.
Gespielt von Daniel Brühl und absurderweise von Rosamund Pike.
Ja.
Und die dann in Uganda landen und dort die israelischen
Freiheitskämpfer? Nee, die palästinensischen.
Die israelischen Geiseln einfach so länger festhalten als den Rest, der dann irgendwann nicht ausreisen darf, aber freigelassen wird. Und die israelischen Geiseln werden dann nach einem langen diplomatischen Hin und Her in einer Befreiungsaktion befreit.
Genau, es geht darum, palästinensische Kämpfer, die in Israel inhaftiert sind, damit freizupressen. Andersrum wollen die beiden deutschen RAF-Terroristen, die auch mit beteiligt sind, unter anderem wollen sie Ulrike Meinhof freipressen, was dann nicht funktioniert, weil die sich im Knast vorher genau umgebracht hat. Das hat alles nicht funktioniert. Und das eigentlich Beklemmende quasi an dem Film ist die Situation, dass 2 deutsche Terroristen israelische Staatsbürger mit Waffengewalt festhalten und das gerade mal 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Was ihnen selber aber auch bewusst wird, und das ist so ein bisschen das Gute an dem Film, ist, dass er nicht wirklich Partei ergreift, sondern versucht, das klingt doof, aber also auch nicht, also eher ein Anti-Verständnis für beide Seiten zu haben, weil die Rahmenhandlung oder der Rahmenmoment dieses Films ist eine Tanzszene eines sehr bewegenden, eine weltberühmte Choreografie. Und diese Einbettung bringt das Ganze irgendwie nochmal auf eine andere Ebene, weil der Film, fand ich, was die Inszenierung der Geiselnahme an sich anging, relativ zurückhaltend war. Bis auf das Erstürmen dann am Ende, zeigt er doch ganz gut auch so diese diese absurde Situation zwischen Geiseln und Geiselnehmern und auch natürlich die französische Crew, die irgendwie so ein bisschen wie der Letzte geht von Bord, der Captain oder die ganze Crew dazu verpflichtet, selbst den israelischen Geiseln noch beizustehen.
Es geht im Kern bleibt Padilla sehr eng bei dem eigentlichen Konflikt, nämlich der Frage, verhandeln oder nicht verhandeln innerhalb der israelischen Regierung zwischen Außenminister und Ministerpräsident. Damals geht es sehr, sehr scharf hin und her die ganze Zeit. Da prallen zwei Meinungen aufeinander. Auf der einen Seite die Meinung, dass wenn wir nicht anfangen zu verhandeln mit Palästina, wird es niemals Frieden geben. Und auf der anderen Seite aber diese ganz klare Haltung, auf keinen Fall verhandeln mit Terroristen. Das bleibt so ein Schwerpunkt. Und wir haben dahinter mit Daniel Brühl, der ja nun einen der deutschen Terroristen spielt, auch drüber gesprochen, wie sich das über die Jahre immer mal wieder verändert hat. Dieser gesamte Nahostkonflikt, dieser über mittlerweile viele Jahrzehnte schwelende, manchmal Streit, manchmal eine richtige Feindschaft zwischen Israel und Palästina. Und Daniel Brühl hat gesagt, er empfindet das so als Wellenbewegung. Damals war es sehr extrem. In den 90ern gab es die Annäherung und heute sind wir eigentlich mehr oder weniger schon eher wieder da, wo man damals in den 70ern war.
Zumal man ja dann, wie ich ja eben schon sagte, in den 90ern mal einen Schritt weiter war. Ne? Da saßen dann so ein Arafat und Yitzhak Rabin und Shimon Peres an einem Tisch und da wurde sich angenähert und da wurden Friedensverhandlungen fanden statt und jetzt dann an diesem Punkt anzukommen, ist sehr traurig und das ist für mich jetzt echt ein globales Phänomen, weil das ist ja, du kannst ja hinschauen, wo du willst, ne? Also man fragt sich tatsächlich, jetzt wo ich auch ein Vater bin von einem kleinen Sohn, der das alles zum Glück noch nicht versteht, aber wenn der mal älter ist, weiß ich nicht, ob man dann nach Neuseeland ziehen muss oder also ich meine, bleibt ja wenig übrig, ne? Also es ist im Moment ein wirkliches Trauerspiel.
Und damit ist dann dieser Film, der 1976 spielt, auch tatsächlich ein sehr aktueller wiederum. Lief im Wettbewerb allerdings außer Konkurrenz, wird also kein Bären gewinnen können. Da machen sich andere Hoffnungen drauf.
Ja, es gibt ja so ein bisschen diese 9-Uhr-Regel, dass in den ersten der Bärengewinner eine 9-Uhr-Pressevorführung der ersten 5 Tage sein wird. Also von Donnerstag bis Dienstag. Da sind bei mir im Moment noch relativ hoch im Kurs der paraguayanische Wettbewerbsbeitrag Die Erbinnen. Eine sehr, sehr lakonisch, melancholisch, zärtliche, lesbische Liebesgeschichte von zwei Frauen, die weit über 50, eher so um die 60 sind. Und die eine, man weiß nie so richtig genau warum, hat irgendwie Dreck am Stecken, sie hat irgendwie Steuern hinterzogen oder den Staat beschissen und kommt ins Gefängnis und ihre Lebenspartnerin bleibt zu Hause und fängt an, Auto zu fahren, obwohl sie überhaupt keinen Führerschein hat und wird so ein bisschen zum Taxiunternehmen für alle ihre Freundinnen und verdient sich damit ein bisschen Geld und gewinnt dadurch so eine Freiheit, die sie unglaublich genießt. Ein anderer Film, der auch, also ist eigentlich die Erbinale, The Real Estate, ein schwedischer Wettbewerbsbeitrag, der bei sehr, sehr vielen Fragezeichen hinterlassen hat, ähnlich bei mir. Ein Film, der auch komplett an seiner weiblichen Hauptfigur klebt, immer einen Ticken zu nah dran ist. Eine Hippie-Frau, die ein Haus geerbt hat, zurück von einer spanischen Insel in ihre Heimat kommt und merkt, dass sie das Haus, was sie geerbt hat, was vollkommen verwahrlost ist, mit Sozialhilfeempfängern, mit Flüchtlingen etc. und versucht, die irgendwie da rauszuekeln und dann kippt der Film irgendwann und die letzten 20 Minuten ist so eine weibliche Rambo-Version für Arme, hat aber Gott, für mich Gott. So eine der schönsten Festival-Szenen, weil es auch manchmal so ein bisschen meinem inneren Gemütszustand während dieser Berlinale entsprach.
Hat jemand geschlafen?
Bestimmt, aber sie nimmt einfach ein Maschinengewehr, ja. Sie ist irgendwie auf dem Land und schießt mit voller Gewalt ein Herz in eine Wand.
Ja, schön.
Und ich habe so da gesessen und gedacht, das würde ich jetzt auch gerne machen. So ein bisschen Anti-Aggressionstraining. Mhm. Das tatsächlich so ein bisschen ein Film der starken Frauen auch, mhm. Beziehungsweise eine Berlinale der starken Frauen. Es gab noch einen italienischen Wettbewerbsbeitrag, in dem es auch Frauen gab. Das vielleicht noch so am Rande zu den Filmen, die auch im Wettbewerb natürlich konkurrieren um einen goldenen Bären.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Berlinale Spezial. Heute Abend gucken wir natürlich ein bisschen ausführlicher auf die Filme, die dieses Jahr gezeigt werden auf dem Festival, die dann größtenteils am Samstagabend sich berechtigte oder eben auch unberechtigte Hoffnungen machen auf den Goldenen Bären oder eine der anderen Auszeichnungen, die es da gibt. Und zumindest im Vorfeld sind da auch vier deutsche Filme dabei, die sich eben besagte Hoffnungen machen. Zwei davon haben wir schon gesehen, Anna. Zum einen Drei Tage in Quiberon und zum anderen Transit. Über welchen, da kommt das über hin. Möchtest du denn zuerst sprechen?
Gehen wir einfach chronologisch vor, würde ich sagen, und fangen mit Transit an, weil das ist der Film, den wir zuerst gesehen haben. Und der Vollständigkeit halber, weil ich glaube, ich jetzt schon weiß, dass wir es am Ende vergessen. Die anderen beiden deutschen Filme sind mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot von Philipp Gröning, 170 Minuten
kommt morgen. Den sehen wir morgen früh um 9 Uhr übrigens.
Und am Freitag dann in den Gängen der neue Thomas Stuber Film, der auch Herbert gemacht hat, wieder mit Peter Kurt und mit Franz Rogowski in der Hauptrolle. Sandra Hüller spielt auch mit. Und Franz Rogowski ist die perfekte Überleitung zu Transit, denn der ist nicht nur Shootingstar der Berlinale. Der hat auch zwei Filme im Wettbewerb. Transit, da spielt er die Hauptrolle. Georg, ein Flüchtling. Es ist eine Anna Segers-Verfilmung, also der Roman von Anna Segers, wo sie ihre eigene Flucht während des Zweiten Weltkriegs eigentlich aufarbeitet. Und das Besondere an diesem Film ist, dass Christian Petzold, der ja immer so ein bisschen sehr nicht greifbare Figuren in seinen Filmen hat, also ich erinnere an Barbara zum Beispiel oder Phoenix, jetzt wieder mit so Figuren spielt und diese Flüchtlingsgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg in die Gegenwart verlegt. Der Film spielt im Marseille von heute und besetztes Frankreich. Georg Franz Rogowski flüchtet von Paris nach Marseille, weil er hofft, noch nach Amerika zu kommen, beziehungsweise nach Südamerika.
Genau.
Und er wird verwechselt mit einem Schriftsteller, der sich das Leben nimmt, mit Weidel, und dessen Identität nimmt er an und trifft in Marseille dann auf eine Frau, die ihn erst das erste Mal so leicht an der Schulter berührt und er nicht so richtig weiß, was das soll, und irgendwann stellt sich dann raus, das ist die Frau von Weidel, die ihren Mann sucht und die auch auf diese Schiffspassage wartet. Und es ist eigentlich ein Film, der in so einem kompletten Schwebezustand hängt, weil alle damit beschäftigt sind zu warten.
Zwei sehr schlaue Schachzüge von Christian Petzold, die mir ganz besonders aufgefallen sind. Zum einen nämlich, dass er diese Geschichte von damals ins Heute holt und damit diesen Perspektivwechsel schafft, der vielleicht auch notwendig ist, um die heutige Situation zu verstehen. Während wir alle immer noch draufsichtig auf eine Flüchtlingssituation schauen, verkehrt er die Vorzeichen und lässt uns nachfühlen, wie es denn wäre, wenn Deutsche wieder aus Deutschland fliehen müssten, über ein Land wie Frankreich, und es darum geht, sich jeden Tag am Konsulat anzustellen, um diese verdammte Passage zu kriegen, dass man auf dieses Schiff drauf darf. Das ist ein toller Schachzug gewesen für einen Film, der 2017 ins Kino kommt. Und den anderen tollen Schachzug, erzählerisch, weil ich es auch nicht oft gesehen habe bisher, ist diese doppelte Erzählebene, die er schafft. Du hast einmal die Erlebnisebene, das ist Franz Rogowski, das ist Georg, mit ihm erleben wir die Geschichte. Dann gibt es aber noch die Erzählebene, und das ist ein Barkeeper, gespielt von Matthias Brandt, der auch mit seiner Stimme diese Geschichte, die passiert, aus dem Off erzählt.
Ja, aber da ist auch ganz wichtig, und das ist auch ein bisschen das Verstörende, aber das gut Verstörende, dass es eine Bild-Text-Schere gibt ganz oft. Denn das, was er erzählt, das sind Passagen übernommen aus dem Roman, widerspricht dem, was wir sehen. Also er erzählt zum Beispiel, also Matthias Brandt erzählt mit seiner sonoren Stimme, sie verlässt das Hotel, sie dreht sich zu ihm um und wirft ihm einen letzten Blick entgegen. Und wir sehen aber einfach, wie Paula Bär das Hotel verlässt und sich nicht mehr umdreht. So Sachen. Und das ist am Anfang ist das total irritierend. Aber das passt halt sehr, sehr gut, weil dieser Film trotz allem, obwohl er ja eigentlich zeitlich verordnet ist, was extrem Zeitloses und auch Analoges hat. Also die Kostüme, die tragen, die könnten in den 40ern, also funktionieren in den 40ern genauso wie heute. Das Einzige, was da dann natürlich so ein bisschen rausfällt und aber auch mit einem positiven Verfremdungseffekt, ist, dass die Polizei mit ihren Einsätzen, das wirkt wie beim G20-Gipfel. Das sind halt Polizisten in kompletter moderner Montur. Und durch diesen Verfremdungseffekt ist Transit für mich wirklich ein ganz, ganz starker deutscher Film.
Habe ich ganz genauso gesehen. Anderer deutscher Film, den wir auch schon gesehen haben, ist Drei Tage in Quiberon. Erzählt die Geschichte von, ja, kann man glaube ich ruhig so sagen, Romy Schneider in ihren letzten Lebensmonaten. Kurz danach stirbt sie, 1982. Der Film spielt 81. Sie hat sich zurückgezogen in die Bretagne nach Quiberon, eigentlich zu einer Entgiftungskur. Sie ist in so einem ganz schlimmen Wellnesshotel, wo es nur gesundes Zeug gibt. Sie ist dann natürlich wahnsinnig unglücklich, weil sie alleine ist und bekommt dann zum einen Besuch von ihrer Sandkastenfreundin, gespielt von Birgit Minichmeier, und hat aber auch ein Journalistenteam des Stern eingeladen, nämlich ihren Lieblingsfotografen Robert Lebeck und einen Journalisten des Stern, der ihr nicht besonders wohlgesonnen ist, sondern der nur mit einem Ziel dorthin fährt, nach dieser unerwarteten Interviewzusage, nämlich, dass er sie demontieren kann in diesem Interview, dass er sie wirklich komplett auf links dreht, dass er sie manipuliert mit Fragen, dass er ihr, die nun dort versucht, einen Entzug zu machen, Alkohol aufs Zimmer kommen lässt und das alles in Schwarz-Weiß gedreht.
Das alles in Schwarz-Weiß, weil auch die Bilder natürlich in Schwarz-Weiß waren und der Film damit spielt. Der Albtraum für jeden Fernsehredakteur, ein Film in Schwarz-Weiß, wer guckt sich das heute noch an? Aber Marie Bäumer als Romy Schneider, eine Rolle, die man ihr schon lange nachgesagt hat, eigentlich seit sie angefangen hat, Filme zu machen, du bist wie Romy Schneider. Ja. Jetzt also so ein bisschen in der Rolle ihres, nicht, ich möchte nicht sagen ihres Lebens, aber auf den Leib geschrieben. Das einzige Problem, das Drehbuch funktioniert für mich nicht so richtig. Es gibt so ein bisschen, also so Leerstellen. Ich bin aus diesem Film rausgegangen und habe eigentlich nichts gelernt, also nichts, nicht wirklich was erfahren, weder über Romy Schneider noch über die anderen drei Protagonistinnen, die um sie rum waren. Das war alles schön anzusehen, aber so richtig warm geworden bin ich mit dem Film nicht.
Ja, es war so ein bisschen so, nichts Neues in schönen Bildern. Man hat gewusst, in welch desolatem Zustand Romy Schneider in ihren letzten Lebensjahren gewesen ist. Insofern gebe ich dir recht, von der Optik her sehr schön, aber kein Film, über den man, der großartig lange hängen bleibt, weil er was in einem ausgelöst hat. Blick auf die Uhr, verdammt spät geworden, schon wieder. Es gäbe noch so viel zu erzählen, Anna. Wir verteilen das einfach auf die nächsten Wochen und Monaten, nämlich immer dann, wenn diese Filme der Berlinale endlich mal in die Kinos kommen, gibt es noch einiges drüber zu erzählen. Das heute sollte euch einen ersten Überblick geben über das, was da dieses Jahr im Wettbewerb der 68. Filmfestspiele von Berlin so stattfindet. Danke dir, Anna.
Ja, ich muss ganz dringend ins Kino.
Und ich allerdings ganz dringend zu Herrn Defoe, und deswegen machen wir beide uns jetzt auf den Weg. Euch eine schöne Woche. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Dann das, was von der Berlinale übrig geblieben ist. Ich sag tschüss. Bis dann. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.